wie peinlich. Erde, tu dich auf und verschlinge mich. Kennt ihr so Situationen? Du kommst zu einer Einladung und stellst fest, es war eine Geburtstagsfeier und ich habe kein Geschenk. Oder du bist in einem Konzert oder einem Gottesdienst und plötzlich klingelt dein Handy ganz laut. Als ich noch Pastor war, hatte ich einen Albtraum. Ich weiß nicht, ob ich den bei euch schon mal erzählt habe hier. Den habe ich mehrfach geträumt. Ich träumte, ich stand auf der Kanzel am Sonntagmorgen und stellte fest, ich habe noch meine Hausschuhe an. Das ging, weil wir im Gemeindehaus wohnten. Ja, das wäre theoretisch denkbar gewesen. Ich weiß nicht, warum ich das mehrfach geträumt habe. Oh, wie peinlich. Situationen, wo du am liebsten im Boden versinken würdest. Wo es ganz plötzlich so still wird und alle dich angucken. Ich will euch heute Morgen von so einer Situation erzählen. Wir finden diese Geschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, wurde schon gesagt. Und vielleicht wundert ihr euch und fragt euch, was hat das denn eigentlich mit Anbetung zu tun? Da kommen wir noch drauf. Jesus ist eingeladen bei einem hohen Vertreter des geistlichen Lebens in der Stadt, einem Pharisäer namens Simon. Die meisten Pharisäer und Schriftgelehrten standen Jesus ja eigentlich ziemlich distanziert gegenüber. Simon scheint so eine Ausnahme zu sein. Als Jesus mit seinen Jüngern in sein Haus kommt, wird er freundlich empfangen. Naja, also nicht so wirklich als Ehrengast, sondern eben nur freundlich. Und im Ehrengast hätte man zunächst mal die Füße gewaschen oder waschen lassen von einem der Diener. Denn man lief damals ja mit Sandalen oder barfuß und die Straßen waren nun nicht gerade geteert. Das heißt, selbst wenn man nicht so viel herumgelaufen wäre, hätte man doch ziemlich dreckige Füße gehabt. Also gehörte das zu einer Ehrerbietung dem Gast gegenüber. Wenn man es dann noch ein bisschen weiter treiben wollte, dann gehörte der Bruderkuss zur Begrüßung auf jeden Fall auch dazu. Ja, das war normal. Und dann wirklichen Ehrengästen bot man auch noch so ein bisschen Salböl an. Ich kann mir das immer nicht so richtig vorstellen, wenn ich so in dem Psalmen lese, dass das Öl da von dem Kopf über den Bart heruntertropft. Ich finde das furchtbar, aber das war ein Zeichen des Reichtums, der Ehre, der Ehrerbietung. Das alles unterlässt Simon bei Jesus. Naja, man muss sich ja auch noch so eine Art Hintertür offen halten, falls das mit diesem Jesus doch irgendwie theologisch schräg wird. Also nicht zu viel Ehrerbietung, auch nicht zu wenig, dass man nicht als schroff und unfreundlich rüberkommt. Man hat ja auch ein richtiges Festmahl für Jesus und seine Jünger vorbereitet, immerhin. Nun, in der Mitte des großen Raumes ist das Essen angerichtet. Rund um die Speisen, die auf der Erde stehen, liegen Polster, auf denen nimmt man Platz oder besser, man legt sich darauf. Man schützt sich dabei mit dem linken Arm auf, während man mit der rechten Hand isst, also solange man isst. Wenn man natürlich mit jemandem diskutiert, dreht man sich auch um. Das ist hier auf dem Bild so. Ich habe lange gesucht, bis ich ein Bild fand, wo die Leute nicht sitzen bei Tisch, sondern tatsächlich so da liegen. Ich weiß nicht, wenn man in Israel war, ich habe das mal bei Beduinen erlebt, dass man so auf dem Boden, ich fand es ungemütlich, aber es lagen ja auch keine so dicken Polster da vielleicht. Nun, der Raum ist nicht nur mit geladenen Gästen gefüllt, sondern in den Ecken und ringsum an den Wänden stehen auch neugierige Zuschauer. Das ist jetzt hier nicht auf dem Bild. Bei großen Häusern gab es zudem auch oft noch einen Innenhof mit Säulenhallen. Und dieser Raum, der war nach innen offen. Von da aus konnte man das Geschehen auch beobachten. Und auch heute war das so. Ganz viele sind gekommen, denn das Ganze ist so eine Art Arbeitsessen, würden wir heute sagen. Neben dem Essen steht nämlich das theologische Gespräch ganz oben auf dem Programm dieses Treffens. Viele wollen sich das nicht entgehen lassen und sind gekommen, um zuzuhören. Das war nichts Außergewöhnliches damals. Essen und theologische Diskussionen sind also im vollen Gang. Und plötzlich wird es ganz still. In der Tür steht eine stadtbekannte Frau. Eine Sünderin. Jeder kennt ihren moralisch-ethischen Lebenswandel und weiß, dass es mit dem Gesetz Gottes nicht so genau nimmt. Es ist nicht ganz klar, was ihr diesen Stempel Sünderin eingebracht hat. Die meisten Ausleger meinen, sie war eine Prostituierte. Es können auch andere Dinge gewesen sein, aber es ist durchaus wahrscheinlich. Lukas erzählt es nicht, weil es auch nicht entscheidend ist. Auf jeden Fall weiß nicht nur Simon, sondern auch viele andere im Raum, was das für eine Frau ist. Eine Sünderin. Und dass man sich von so jemand möglichst fernhalten sollte. Was will die denn hier? Und noch wichtiger, wie wird man sie wieder los, ohne dass es noch peinlicher wird? Aber es wird noch peinlicher. Die Frau geht zielbewusst auf Jesus zu. Der lag ja, wie die anderen auch, zu Tisch. Von hinten nähert sie sich seinen Füßen. Weinend. Die Tränen ergießen sich auf Jesu Füße. Da bückt sie sich nieder und trocknet seine Füße mit ihren Haaren ab. Leute, wie ungebührlich, wie schändlich ist das denn? Eine fromme jüdische Frau hatte ihren Kopf zu bedecken. Auf jeden Fall mussten die Haare zusammengebunden und aufgesteckt sein. Wenn eine verheiratete Frau ihr Haar vor anderen Männern löste, galt das damals als Scheidungsgrund. Das, was diese Frau da macht, ist einfach unerhört. Das macht man nicht. Diese Frau übertritt alle Regeln und Normen. Mann, wie peinlich! Und dann wird's noch peinlicher. Sie fängt auch noch an, die Füße von Jesus zu küssen. Sie, die Sünderin. Und der lässt es einfach so zu? Und was macht sie jetzt? Sie nimmt eine Flasche mit kostbarem, parfümiertem Salböl und gießt das Öl über seine Füße aus. Was für eine Verschwendung, das nimmt man für den Kopf, nicht für die Füße. Und wenn man darüber nachdenkt, wo sie das Geld für dieses Öl her hat und wofür sie dieses Öl sonst immer benutzt, und Jesus, der lässt das alles mit sich geschehen. Ja, sag mal, erkennt er nicht, was das für eine Frau ist? Aber Jesus erkennt es. Und er erkennt auch, was Simon und mit ihm viele andere denken. Wenn dieser Mann ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Und so wendet sich Jesus Simon zu und erzählt ihm eine Geschichte von zwei Menschen, die beide einem anderen Geld schulden. Der eine hat eine große Schuld von 500 Denaren, der andere nur eine Schuld von 50 Denaren, aber auch das war nicht gerade wenig. Nun können wir mit Denaren nicht viel anfangen, deswegen die Info, ein Denar war ungefähr das, was ein Arbeiter an einem Tag verdiente. Es gab damals ja viele Tagelöhner und ein Denar war so ein Tageslohn. Also 50 Denare ist schon eine Menge Geld. Da musst du schon 2 Monate verarbeiten. Na gut, bei einer 6-Tage-Woche vielleicht nicht ganz. Aber viel Geld. Und 500, das war unmöglich, sowas zurückzuzahlen. Beiden Schuldnern wird ihre Schuld vergeben. Und jetzt fragt Jesus Simon, wer von denen ist wohl dankbarer? Wer wird wohl den Menschen, der ihm die Schuld vergeben hat, am meisten lieben? Und Simon, er ist ja nicht doof, antwortet korrekt und richtig, sehr wahrscheinlich der, dem die größere Schuld vergeben wurde. Er sagt doch sehr wahrscheinlich, weil man muss ja auch die persönlichen Unterschiedlichkeiten einrechnen. Ja? Das ist ein kluger Mann. Und jetzt sagt Jesus, das gilt für diese Frau. Ihr ist eine große Schuld vergeben worden, die Schuld ihres Lebens. Wir wissen nicht genau, was vorher war. Sie muss an einem der Tage vorher irgendwo Jesus begegnet sein. Vielleicht war sie unter einer Predigt von Jesus zu der Erkenntnis gekommen, dass dieser Jesus sie nicht ansieht wie alle anderen Menschen. Vielleicht hatte sie in seiner Nähe begriffen, dass Gott sie liebt und ihre Sünden vergeben hat. Vielleicht hatte Jesus das sogar schon zu ihr gesagt. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall hatte sie schon Vergebung erfahren, sonst hätte dieses Gleichnis ja gar keinen Sinn gemacht. Sie hatte Vergebung erfahren. Ja, sie war eine Sünderin gewesen, aber jetzt nicht mehr, denn ihre Schuld war vergeben. Und darüber ist sie zutiefst froh und glücklich. Jesus spricht ihr deswegen diese Vergebung noch einmal ganz persönlich vor Zeugen zu. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Der Frau wird nicht viel vergeben, weil sie viel geliebt hat, so denken wir immer. Du musst viel leisten und dann bekommst du, wenn du Glück hast, was vergeben. Nein, es ist umgedreht. Sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Und es ist ihr völlig egal, was alle anderen im Raum denken über sie und wie peinlich das alles ist. Es ist ihr völlig egal, weil ihr ist nur eins wichtig und das ist Jesus. Und es ist ihr wichtig, diesem Jesus ihre Liebe zu zeigen. Deswegen glaube ich auch, dass ihre Tränen, mit denen sie die Füße von Jesus benetzt, nicht in erster Linie Tränen der Verzweiflung über ihre Sünden sind. Die sind ja vergeben. Sondern Tränen der Begeisterung und Liebe zu Jesus. Tränen der Anbetung. Und weil sie Jesus so sehr liebt, ist es ihr völlig gleichgültig, was die anderen um sie herum denken. Hier geht es nur um Jesus. Er liebt sie. Er hat ihr alle Schuld vergeben und ihn liebt sie daher von tiefstem Herzen. Und so nimmt sie es in Kauf, dass die anderen über sie lachen, sich über sie ärgern, sich für sie schämen. Ist ihr völlig egal. Es ist ihr auch egal, ob sie aus dem Haus geworfen und noch mehr verachtet wird. Ihr ist nur eins wichtig, Jesus. Ich glaube, wenn ein Mensch erkennt, was für eine große Schuld ihm vergeben worden ist, kann er eigentlich nicht anders. Dann muss er lieben. Dann gibt es nur eins, die ganze Hingabe an Jesus und die Anbetung für seine große Liebe und Vergebung. Und da ist die Schnittstelle. Vergebung führt zur Liebe und Liebe führt zur Anbetung. Nun könnte man meinen, dass der Pharisäer Simon, den wir mit dem Menschen im Gleichnis identifizieren, der diese 50 Denare vergeben bekommen hat, dass der ja eigentlich gar keine Möglichkeit hatte, viel zu lieben. Ihm war ja nicht so viel vergeben worden. Schuld war ja klein. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das sagen wollte. Denn auch die Schuld eines Menschen wie Simon ist so groß, dass Jesus dafür am Kreuz sterben musste. Und auch ein Simon hat aufgrund seiner Schuld und Sünde den ewigen Tod verdient. Ein Mensch, der wie diese Sünderin ganz genau weiß, dass ihr Leben nicht in Ordnung war und für eine Vergebung braucht, der hat es leichter zu lieben, das stimmt. Man muss ihm nämlich nicht mehr erklären, dass er gesündigt hat und Vergebung braucht. Ein Mensch wie Simon, der Pharisäer, der muss dagegen zunächst einmal zu der Erkenntnis kommen, dass er vor Gott genauso schlecht und sündig ist wie diese stadtbekannte Sünderin. Dass seine Selbstgerechtigkeit und Verachtung von anderen Menschen mindestens so schlimm ist wie die moralischen Vergehen dieser Frau. Dass auch er 500 Denare schuldig war und nicht nur 50, wie er immer gedacht hat. Auch wenn man seine Schuld nicht so deutlich sieht. Und wenn Simon angefangen hätte, sich selbst mit den Augen Gottes zu sehen, dann hätte er erkannt, dass er genauso die Vergebung Gottes braucht. Und auch er hätte angefangen, so zu lieben, wenn er in Jesus diese Vergebung erfahren hätte. Ich glaube, letztlich sehen wir in dieser Geschichte den Kern von Anbetung. Was ist eigentlich Anbetung? Es ist die volle Hingabe an Jesus aus Liebe zu ihm. Weil er alle unsere Schuld vergeben hat. Weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er sein Leben für uns hingegeben hat. Und deswegen möchte ich von dieser Geschichte ausgehend noch zwei Dinge über Anbetung heute Morgen sagen. Das eine, Anbetung ist eine Herzenshaltung. Und das zweite, Anbetung ist ein Lebensstil. Zum ersten, Herzenshaltung. Ich bin ja Alttestamentler, deswegen muss ich auch nochmal ins Alte Testament rein. Und ich finde, dass überall dort, danke für den Psalm, da geht es auch um Anbetung. Ja. Aber an vielen, vielen Stellen. In 2. Chronik 29, das ist die Geschichte von Hiskia, der auf dem Tempel, der auf dem Altar opfern lässt, da lesen wir in Vers 27, als Hiskia den Befehl gab, das Brandopfer auf dem Altar herzurichten, also es ging um Opfer, da ertönten die Instrumente Davids des Königs von Israel. Das jetzt die Instrumente war, die die von dem schon überliefert bekommen hatten, oder ob das einfach nur die gleichen Musikinstrumente war, die er auch hatte, weiß ich nicht. Aber dazu priesen die Leviten den Herrn mit ihrem Gesang und die Priester bliesen auf den Trompeten. Also Opfern, Hingabe und Anbetung gehören irgendwie zusammen. Sein innerlicher geistlicher Zusammenhang. Wenn wir, um es mit Römer 12, Vers 1 zu sagen, unsere Leiber hingeben als ein Opfer, das lebendig und heilig und Gott wohlgefällig ist, dann heißt das, wir richten uns mit allem, was wir sind und haben, auf Gott aus. Ich finde das markant, dass dort von den Leibern die Rede ist, nicht von den Seelen oder von der inneren Einstellung oder was auch immer, oder Geist oder was auch, sondern unsere Körper hingeben. Das schließt alles mit ein. In meinem Körper ist eben alles drin. Mein Geist und meine Seele und alles, wie auch immer wir das verstehen wollen, ist alles da drin. Also wenn ich mich ganz meine, dann muss ich meinen Körper hingeben. Und das ist Anbetung. Immer wieder werden wir in der Bibel zur Anbetung aufgefordert. Als zum Beispiel Gott den Israeliten das Gesetz über Zehnten und die Abgaben gibt, da fordert er zum Beispiel die Israeliten auf, die Erstlinge der Ernte zu ihm zu bringen. Also alles, was zuerst kam, gehört Gott. Also ich bin der Älteste bei uns zu Hause. Meine Eltern hätten für mich als Juden ein Opfer bringen müssen an meiner Stelle, weil eigentlich gehöre ich Gott. Ja? Das Erste und Beste gehört immer Gott. Das ist Zeichen davon. Und deswegen sollten sie die Erstlinge der Ernte bringen. Und wenn sie das dann machen, in 5. Mose 26, Vers 10 steht, dann sollst du deinen Korb vor dem Altar des Herrn stellen und den Herrn, deinen Gott, anbeten. Also Abgabe von dem, was Gott gehört, nicht mit den zusammengebissenen Zähnen, weil man es eigentlich lieber selber haben wollte, sondern mit Anbetung. Einen fröhlichen Geber hat der Herr lieb. Die Psalmen, wie gesagt, sind voll mit Anbetung. Hier noch ein anderes Beispiel aus Psalm 95. Kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei. Denn er ist unser starker Helfer. Wir treten vor ihn mit unserem Dank. Wir ehren ihn mit unseren Liedern. Denn der Herr ist der höchste Gott, der größte, große König über alle Götter. In seiner Gewalt sind die Tiefen der Erde und ihm gehören die Gipfel der Berge. Das Meer gehört ihm, er hat es gemacht und auch das Land, er hat es geformt. Kommt, verneigt euch, werft euch nieder, geht auf die Knie und betet ihn an, den Herrn, unseren Schöpfer. Anbetung ist immer zuerst eine Haltung unseres Herzens und sie entsteht aus der tiefen Begeisterung über Gott, über seine Liebe, über seine Vergebung, über seine Größe, über seine Allmacht. Ich finde, das ist das, was wir in dieser Geschichte an der Sünderin sehen. Sie ist so begeistert über Jesus und seine Liebe, dass sie gar nicht anders kann, als jetzt auch ihn zu lieben und mit ihrem ganzen Sein anzubeten. Welchen Platz nimmt eigentlich Anbetung in unseren Gebeten ein? Muss mich das oft selbst fragen. Sind meine Gebete nicht oft geprägt von meinen Bitten, von meinen Wünschen, von Problemen und Schwierigkeiten, die ich habe? Und es ist nichts dagegen einzuwenden, dass wir die zu Gott bringen. Aber wo ist die Anbetung? Wer steht in meinen Gebeten im Mittelpunkt? Ich und meine Anliegen oder Gott und seine Verherrlichung? Wir haben vorhin das Vaterunser gebetet. Hatte ich auch schon hier in der Predigt an der Stelle drin. Das fängt so an. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist Anbetung. Gott in den Mittelpunkt zu stellen, das ist Anbetung. Ich habe oft festgestellt, dass uns das sehr schwer fällt. Also wenn man zum Beispiel in der Gebetsgemeinschaft sagt, wir wollen Gott anbeten und ihm die Ehre geben, und dann kommen wir im zweiten Teil auch noch auf unsere Bitten, das ist ja manchmal bei Allianz Gebetswochen oder so aufgebaut, ne? Dann ist dieser erste Teil meistens ziemlich kurz. Wir wissen dann oft gar nicht, was wir sagen sollen. Vielleicht fällt uns noch ein, wofür wir Gott danken können, aber das ist auch noch nicht Anbetung. Anbetung, da geht es gar nicht mehr um mich, da geht es nur noch um Gott. Also gar nichts gegen Danken, gar nichts gegen Bitten, überhaupt nichts. Aber wo richten wir uns ganz auf Gott aus? Es ist unsere Aufgabe. Jesus sagt, als er vom Teufel versucht wird, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Du sollst anbeten. Warum fällt uns eigentlich Anbetung oft so schwer? Liegt es vielleicht daran, dass wir uns so wenig bewusst machen, was Gott alles für uns getan hat? Das wäre zumindest die Folge aus dieser Gleichnisgeschichte, die Jesus erzählt. Dass wir immer von den 50 Denaren ausgehen und uns gar nicht bewusst sind, dass es 500 waren. Dass wir mehr wie Simon denken und weniger wie die Sünderin. Das Zweite, Anbetung ist ein Lebensstil. Viele Christen denken, Anbetung hat was mit einer bestimmten Form zu beten zu tun. Eine bestimmte Art von Liedern, die man singt, oder eine bestimmte Körperhaltung, die man dabei einnimmt. Das alles gehört sicherlich mit dazu, wenn unser Körper auch gemeint ist, ja, natürlich. Und das kann sehr unterschiedlich für jeden von uns aussehen, aber wahre Anbetung ist viel mehr. Als die Frau zu Jesus kommt und seine Füße salbt und küsst, ist es eine sehr individuelle Form der Anbetung. Für sie bedeutet Anbetung, sich ganz und gar auf Jesus auszurichten. Sie selbst oder das, was andere über sie denken, spielt überhaupt keine Rolle. Es ging ihr nur darum, ihre Liebe zu Jesus auszudrücken. Anbetung ist zunächst eine Herzenshaltung, darüber haben wir gesprochen. Aber diese Herzenshaltung muss sich auch irgendwo zeigen. Dabei geht es jetzt gar nicht um spezielle Zeiten, in denen wir Anbetung praktizieren, sondern es geht um eine grundsätzliche Haltung. Die eigentliche Frage ist nicht, wie oft du das Wort Anbetung im Mund führst oder wie viele Anbetungslieder du in der Woche singst. Nichts dagegen, ja? Aber das ist nicht die Frage. Die eigentliche Frage ist, ob du von Jesus und seiner Liebe zu dir begeistert bist. Und ob dein Leben zur Anbetung Gottes beiträgt. Staunen andere Menschen, die dich beobachten und mit dir zusammen sind, über die Größe Gottes? Dann ist dein Leben Anbetung. Nun kann man nicht einfach nach Hause gehen und sagen, das mache ich jetzt ab morgen. Das hilft nicht. Nächste Woche praktiziere ich den Lebensstil der Anbetung. Nein, ich glaube, es ist im Grunde genommen andersrum. So ein Lebensstil ist das natürliche Ergebnis, wenn wir Jesus lieben. Wenn er in unserem Leben an erster Stelle steht, dann folgt alles andere logischerweise daraus. Es folgt dann daraus, wenn er an erster Stelle steht, geht mein Leben, dreht sich darum, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen. Und das ist Anbetung. Und ich glaube, dass wir uns allzu oft gar nicht bewusst sind, was wir in Jesus eigentlich alles haben. Was Gott uns in seinem Sohn an Liebe und Vergebung und an Trost und Hoffnung schenkte. Vor einiger Zeit fand ich eine Beispielgeschichte. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Es kann sein. Spielt aber keine Rolle. Wir tun jetzt mal so, als wäre sie wahr. Da soll ein Mann oder hat ein Mann in North Carolina in einem Flussbett einen wunderschönen Stein gefunden. Der war sehr schwer und so nahm er ihn mit nach Hause und benutzte ihn dort als Türstopper. Ein paar Jahre später kam ein bekannter Geologe bei ihm vorbei, sah sich diesen Stein näher an und stellte fest, der war aus Gold. Der größte Goldklumpen, der je in den Rocky Mountains gefunden wurde. Jahrelang hatte er als Türstopper in der Wohnung dieses Mannes gelegen. Und er hatte keine Ahnung davon gehabt, wie viel Wert er da eigentlich hatte. Ich denke, es ist ein gutes Bild. So geht es uns als Christen oft. Gott hat uns das größte Geschenk gemacht, das es überhaupt gibt. die Vergebung all unserer Schuld, ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Und wir erkennen den Wert dieses Geschenkes oft nicht an. Wir sehen nicht, dass uns wirklich 500 Denare erlassen wurden und nicht nur 50 oder 5, wie wir oft meinen. Deswegen möchte ich dir einen Vorschlag machen. Nimm dir heute Nachmittag oder heute Abend oder wann auch immer einen Augenblick Zeit. Nimm einen Zettel, mach ihn nicht zu klein, einen Stift und schreib dir auf, was Gott dir in Jesus alles geschenkt hat. Fang mal an bei den grundlegenden Dingen, so theologische Wahrheiten. Ist auch gut, sich nochmal vor Augen zu führen. Vergebung der Sünden, neues Leben, Ewigkeit, Hoffnung. Und dann denk drüber nach, was er dir für dein geistliches Leben alles gegeben hat. Sein Wort, die Gemeinde, Gaben. Und dann schreib noch auf, wo er dir in den letzten 2 Wochen geholfen hat. Wo er dich getröstet hat, auf dein Gebet gehört hat. Ich glaube, es ist manchmal einfach notwendig, dass wir uns den Klumpen Gold, den Gott uns geschenkt hat, nochmal ganz neu bewusst vor Augen führen. Und wenn wir das tun, wird sich unsere gesamte Perspektive verändern. Als dieser Mann in North Carolina herausfand, dass dieser Stein vor seiner Tür ein Goldklumpen war, hat sich sein gesamtes Leben komplett verändert. Er war von heute auf morgen, im wahrsten Sinne des Wortes, steinreich. Er war es übrigens auch vorher schon, aber da hat er es nicht gewusst. Da hat er sich noch Sorgen gemacht um finanzielle Absicherung. Jetzt eher um die Frage, was macht er mit dem vielen Geld? Wo legt man das denn an? Da hat er vielleicht darüber nachgedacht, wo er das Geld herkriegen soll, um die notwendigen Reparaturen an seinem Haus hinzukriegen. Jetzt hat er vielleicht überlegt, ob er sich woanders noch ein neues, schönes Häuschen kauft. Versteht ihr? Die gesamte Perspektive ändert sich plötzlich. Sein ganzes Leben radikal verändert. Und ich glaube, so grundlegend ändert sich unser ganzes Leben, wenn wir begreifen, was Gott alles für uns getan hat, was wir in ihm schon längst alles geschenkt bekommen haben. Dann sind wir nicht mehr die Bittsteller in unseren Gebeten, sogar in geistlichen Dingen. Herr, gib uns mehr Liebe, gib uns Freude, Herr, verlass uns nicht. Und wisst ihr, das sind alles Sachen, die hat Gott schon längst versprochen, dass er das nicht macht und dass er das tut. Hat er alles schon gemacht. Und wir stehen da und bitten noch. Nein, ich glaube, es geht um eine Entdeckungsreise, herauszufinden, welchen Reichtum er uns in Jesus geschenkt hat. Und da möchte ich Paulus im Kolosserbrief uns nochmal nahebringen. So ging zum Abschluss. Paulus schreibt da, das ist gute Nachrichtübersetzung. Es liegt mir daran, dass ihr wisst, wie sehr es bei diesem meinen Kampf um euch in Kolosse geht und auch um die Gemeinde in Laodicea und überhaupt um alle, die mich persönlich nicht kennengelernt haben. Und dann sagt er, was er will. Ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in Liebe zusammengehalten und dass sie zur ganzen reichen Fülle des Verstehens gelangen und Gottes Geheimnis begreifen, nämlich Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Er ist dieser Goldklumpen. Ja. In Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn wird euch die Fülle des Heils zuteil, nicht durch irgendwelche anderen Mächte. Denn Christus ist das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos. Je mehr wir das begreifen, umso logischer wird Anbetung. Und Anbetung ist nicht eine Frage der Form, sondern des Herzens. Es ist nicht entscheidend, wie sie sich ausdrückt, sondern entscheidend ist, dass es um Jesus geht. So wie die Sünderin damals sich überhaupt nicht darum kümmerte, was die Leute dachten, sondern sich ganz und gar auf Jesus ausrichtete, ihn verherrlichen wollte, sollten auch wir kein größeres Ziel haben, als ihn anzubeten und groß zu machen. Durch unsere Gottesdienste, aber durch unser ganzes Leben. Denn Anbetung ist ein Lebensstil. Und je größer uns Jesus wird, umso mehr wird die Anbetung von Jesus unser Leben bestimmen und prägen. Amen.